Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Der Mensch wurde als freies, verantwortungsvolles Wesen erschaffen und zugleich ist die Welt, die zur Verfügung steht für den Menschen, kein Eigentum des Menschen, sondern der Menschen verwaltet die Schöpfung im Sinne der Liebe, im Sinne des Konstruktiven. Und das ist die Aufgabe, diese Freiheit des Menschen verantwortungsvoll einzusetzen für eine konstruktive, friedliche Welt.
Wenn man diese Gemeinsamkeiten herausstellt, also zunächst einmal die wichtigste Grundlage, dass wir an einen Schöpfergott glauben und an die Verantwortlichkeit des Menschen glauben als ethisches Prinzip und sozusagen als belastbare Grundlage für gemeinsame Perspektiven. Ich glaube, dann wird die Schöpfungsgeschichte auch zu etwas Konkretem, zu etwas, was die Gesellschaft und die Zukunft formen kann. Und da muss man sich eben vielleicht darauf besinnen, was gemeinsam ist, was wir gemeinsam teilen an Perspektiven über, wer Gott ist, was Verantwortung ist und was den Menschen ausmacht.
Also die Vorstellung, dass Gott der Schöpfer der Welt ist und dass dies ganz grundsätzlich bestimmt, welchen Sinn menschliches Leben hat, das scheint mir schon von zentraler Bedeutung für einen muslimischen Blick auf das Selbst und die Welt zu sein.
Weißt du, Martina, ich finde es immer wieder spannend, wie universell Schöpfungsgeschichten sind, egal ob im Koran, in der Bibel oder in anderen Erzählungen. Sie beantworten die großen Fragen des Lebens. Woher kommen wir? Warum sind wir hier? Und was bedeutet es, Teil dieser Welt zu sein?
Ja, absolut. Und das ist auch der Grund, warum wir uns in diesem Jahr immer mal wieder mit unterschiedlichen Schöpfungsgeschichten auseinandersetzen wollen. Und den Auftakt hat ja im Januar die Genesis, die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel, gemacht. Jetzt möchten wir uns die Schöpfungsgeschichte im Islam genauer anschauen.
Und die Schöpfungsgeschichte im Koran hat eine ganz besondere Tiefe. Sie verbindet das Irdische, den Ton, aus dem der Mensch ja geschaffen wurde, mit dem Göttlichen, dem Geist, den Gott ihm eingehaucht hat. Diese Verbindung von Körper und Seele, das ist so eine kraftvolle Vorstellung, finde ich.
Was sagt uns der Koran also über den Ursprung allen Seins und welche Rolle spielt der Mensch dabei?
Und wie lassen sich diese alten Texte mit den Fragen und Herausforderungen der heutigen Welt verbinden?
Darum also soll es gehen in dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Und am Mikrofon begrüßen Sie und euch heute Martina Kothe
und Bita Schaffinier. Lass uns mit der Schöpfung der Welt beginnen. Der Koran beschreibt sie nicht in einem zusammenhängenden Kapitel, wie wir es aus der Genesis ja kennen, sondern in Versen, die über das gesamte Buch verstreut sind. Eine zentrale Passage findet sich in Sura 41, Verse 9 bis 12, wo von der Erschaffung des Himmels und der Erde in 6 Tagen gesprochen wird. Aber diese Tage sind keine wörtlichen 24-Stunden-Tage, oder Martina?
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, denn im Koran steht der Begriff Yaum, schreibt sich Yawm, und das bedeutet eher eine Epoche oder Phrase, was also wiederum heißt, dass die Schöpfung als ein geordneter, fortschreitender Prozess beschrieben wird und nicht als ein punktuelles Ereignis. Mit anderen Worten, im Koran wird immer geschöpft oder immer wieder. Und das hängt, glaube ich, auch mit dem Gottesbild zusammen, von dem wir später noch mehr hören werden. Aber allgemein kann man jetzt schon sagen, dass es ein immer und in allem wirkender und dann eben auch schöpfender Gott ist, von dem hier erzählt wird.
Spannend finde ich auch, dass der Koran den Himmel und die Erde als harmonische Einheit darstellt, was die Schönheit und Perfektion von Gottes Werk betont. Wir hören uns mal ein Stückchen aus dem Koran an.
Dann wandte er sich dem Himmel zu, der noch Rauch war, und sprach zu ihm und zur Erde: Kommt beide, willig oder widerwillig? Sie sagten: Wir kommen willig.
Was mich persönlich fasziniert, ist die Parallele zu anderen Schöpfungsgeschichten wie der Genesis in der Bibel oder sogar dem Gilgamesch-Epos, das älteste literarische Werk der Menschheit. Es zeigt, wie sehr diese Geschichten über Kulturen und Religionen hinaus miteinander verbunden sind. Darüber haben wir uns mit Dr. Ibrahim Aslandour unterhalten. Er ist Islamwissenschaftler an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe. Wir wollten zunächst von ihm wissen, inwiefern sich die islamische Schöpfungsgeschichte von der biblischen Erzählung in der Genesis unterscheidet und welche Gemeinsamkeiten es gibt.
Was zum Beispiel ähnlich ist, ist vielleicht die wichtigste Gemeinsamkeit beider Traditionen, jüdisch, christlich und islamisch, ist, dass wir von einem monotheistischen Verständnis ausgehen. Also die Erde wurde erschaffen, der Mensch wurde erschaffen von einem Schöpfergott. Und die gesamte Welt existiert, weil Gott diese Welt erschaffen hat. Wobei jetzt zum Beispiel ein Unterschied wäre, dass der Koran in keinster Weise den Menschen als Abbild Gottes sieht oder als Ebenbild Gottes. Der Koran negiert das zum Beispiel in Sura 42, Vers 11, wo es heißt, dass es gibt nichts, was ihm gleicht. Also es gibt nichts, was Gott gleichen könnte. Und so haben wir zwar diese Idee eines Schöpfergottes, aber würden negieren, dass dieser Schöpfergott in irgendeiner Weise dem Menschen ähnelt. Aber auch zum Beispiel die Schöpfung der Welt in Etappen. Auch im Koran gibt es die 6 Tage. Im Buch Genesis wird das beschrieben in 6 Tagen. Und im Koran wird das in Sura 41, 9 bis 12 zum Beispiel, werden 6 Tage beschrieben. Aber der Unterschied hier ist, dass es den 7. Tag in der koranischen Schöpfungsgeschichte gar nicht gibt. Und an diesem 7. Tag ruht nämlich Gott und macht den Sonntag oder den 7. Tag auch zu einem heiligen Ruhetag. Und das lehnt der Koran vehement ab und sagt, Gott hat die Welt, Himmel und Erde in 6 Etappen erschaffen. Aber er hat sich nicht ausgeruht und er braucht auch keine Ruhe. Und Gott ist permanent am Wirken oder am Erschaffen.
Also ein Gott, der nicht ruht, der permanent, ich sag's mal salopp, in Action ist und sich allein dadurch schon vom Menschen unterscheidet. Das finde ich sehr spannend. Gibt es denn zum Beispiel auch ein Äquivalent zu Adam und Eva?
Wir haben auch die Geschichte von Adam und seiner Frau. Eva kommt zwar nicht wörtlich vor. Und dann haben wir einen Sündenfall, aber dieser Sündenfall wird im Koran anders stilisiert. Im Koran ist es nicht die Schlange, sondern es ist Iblis, ein Wesen, ein Dschinnwesen, ein Dämonenwesen, der eigenständig sich entschieden hat, Gott gegenüber nicht gehorsam zu sein. Und nicht Eva ist irgendwie in diesem Sündenfall involviert, sondern beide, Adam und Eva, haben auf diesen Satan gehört oder haben sich verführen lassen. Und beide haben dann um Vergebung gebeten und Gott hat beiden vergeben, wodurch dann diese Idee der Erbsünde negiert wird. Also Adam und Eva haben zwar die Sünde begangen, Gott hat ihnen vergeben, aber diese Sünde wird nicht weitergegeben oder in irgendeiner Weise sozusagen als Laster der gesamten Menschheit auferlegt.
Was können wir denn heute in einer zunehmend säkularen und wissenschaftlich orientierten Welt aus der islamischen Schöpfungsgeschichte lernen?
Also ich glaube zunächst einmal Demut und Bescheidenheit. Wir sind nicht die Besitzer der Natur, noch haben wir das Recht, als solche auf der Erde zu verweilen und so zu tun, als ob dies uns gehört oder gehören würde. Manchmal neigen wir dazu, auf dem Boden Grenzen zu ziehen und zu sagen, das ist jetzt mein Boden. Ich glaube, die Schöpfungsgeschichte sagt genau das. Das ist nicht dein Boden, sondern das wurde dir anvertraut. Und das teilst du mit anderen Schöpfungen. Und ich glaube, dass die gesamte ethische Dimension der menschlichen Verantwortung sich wahrhaft nur mit Gott begründen lässt. Also, dass wir sagen, wir formulieren eine Ethik des Zusammenlebens oder beziehungsweise der Verantwortlichkeit der Umwelt gegenüber. Und ich glaube, dass dies nur wirklich geht, wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Urheber dieser Schöpfung ist und dass wir auf dieser Erde diese Schöpfung als anvertrautes Gut haben.
Diese Texte, der Koran und das Alte Testament, die sind ja in ein und demselben, ich sag mal, geografischen Raum entstanden. Und das bedeutet vielleicht auch, dass es Ähnlichkeiten und Abweichungen gibt, bei denen man die zugrunde liegende Erzählung in beiden Schriften erkennt. Gibt es denn Verbindungen oder Parallelen zwischen der islamischen Schöpfungsgeschichte und anderen Schöpfungsmythen, also zum Beispiel dem Gilgamesch-Epos oder der babylonischen Mythologie?
Ja, ich würde sagen, der größte Unterschied ist ja, dass Gilgamesch, der Held der Geschichte des Epos, zu zwei Drittel Gott ist, zu einem Drittel Mensch. Und auch im babylonischen Schöpfungsmythos Enuma Elish wird von personifizierten Göttern geredet. Ich glaube, da stimmt schon mal die Ausrichtung nicht. Das würde der Koran von vornherein negieren. Was aber interessant sein dürfte, ist, dass zum Beispiel im Gilgamesch-Mythos, ich glaube, in der ersten Tafel ist es, die Ursubstanz des Menschen aus Lehm vorkommt. Und wobei zum Beispiel im Enuma Elish-Mythos die Ursubstanz das Blut Gottes sei, das würde auch dem Koran widersprechen. Wir haben zum Beispiel auch im Gilgamesch-Mythos die Figur, die von einer Flutkatastrophe erzählt. Das ähnelt ein bisschen dieser Noah-Figur und der Geschichte der Flut, die im Koran vorkommt. Was man aber sagen kann, ist, dass die Betonung der Verantwortung, Reue und Vergebung, aber auch dieser monotheistische Ansatz des Korans genuin koranislamisch ist und in der Form diesen Mythen nicht ähnelt.
Ich würde ganz gerne einen Moment noch bei diesem Thema bleiben. Das Stichwort Flut fiel ja gerade. Und diese Flut wurde in der Geschichte von Noahs Arche in der Bibel verarbeitet, aber, wie wir gerade gehört haben, auch in anderen heiligen und profanen Schriften. Und dazu erzählte uns Professor Martin Rösel, evangelischer Theologe an der Universität Rostock, Folgendes.
Es gibt sogar drei verschiedene Texte aus Mesopotamien, die alle von großen Flutkatastrophen berichten, alle mit kleinen Änderungen, aber auch mit erstaunlichen Parallelen bis hin zu den Vögeln, die dann ausfliegen am Ende, um das Ende der Sintflut kundzutun. Und auch im biblischen Text, das ist also 1. Mose 6 bis 9, sind zwei Versionen ineinander gearbeitet worden. Also mit unterschiedlichen Angaben, wie lang die Flut gedauert hat, wie viele Tiere gerettet wurden. Das ist also so eine Standardüberlieferung im alten Orient, die dann eben auch in die biblischen Texte hinein übernommen wurde. Und die dann aber in den biblischen Texten sozusagen einen neuen Sinn bekommen hat. Denn das Ganze läuft ja auf das Versprechen Gottes hinaus: nicht mehr will ich bringen eine Flut, nicht soll aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Hitze und Frost. Also eine Verheißung, dass so eine Katastrophe, die ganze Welt erschüttern kann, dass das nicht mehr kommt.
In den koranischen und den biblischen Texten spielt also, wie wir jetzt erfahren haben, eine alte Geschichte eine wichtige Rolle. Bieter, lass uns nochmal auf dieses Gilgamesch-Epos schauen. Der Begriff fiel jetzt schon einige Male. Ich erinnere mich, dass wir Teile der Geschichte tatsächlich in der Schule durchgenommen haben. Und ich weiß noch, dass mich das total fasziniert hat. Wie bist du zum ersten Mal mit diesem Epos in Kontakt gekommen?
Tatsächlich auch in der Schule, also ich kann mich auch noch daran erinnern, aber allerdings nur sehr vage. Aber ich fand das so interessant, als wir uns auf diese Folge vorbereitet haben und habe gedacht, Mann, was für ein Fund, ja?
Ja, absolut. Ich versuche mal, das so ein bisschen zusammenzufassen. Es geht sehr, sehr vereinfacht gesagt um den Herrscher Gilgamesch, auch Uruk genannt, den die Götter zu einem weisen oder weiseren Herrscher machen wollen, denn er verhält sich seinen Untertanen gegenüber einschüchternd, brutal und auch übergriffig. Also ersinnen die Götter einen Gefährten, Enkidu, der aus der Steppe kommt und aus Lehm oder Ton geschaffen wird. Enkidu und Uruk werden engste Freunde, allerdings stirbt Enkidu und Uruk macht sich dann auf die Suche nach einem Kraut der Unsterblichkeit. Er findet es nicht und muss am Ende einsehen, dass Leben und Tod nicht in seiner Macht liegen.
Das ist wirklich eine faszinierende Geschichte und wirklich uralt. Das Epos ist fast 5000 Jahre alt, das muss man sich mal überlegen. Und damit die älteste bekannte Dichtung der Menschheit überhaupt.
Stammt aus dem babylonischen Raum, dem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Und es waren damals die Sumerer, die eben dort die ersten Städte gründeten und die Schrift erfanden.
Martina, im Grunde ist das Gilgamesch-Epos ja auch eine Art Schöpfungsmythos, oder?
Ja, stimmt. Sehe ich auch so. Vielleicht sollten wir uns auch mal genauer und ausschließlich mit dieser Geschichte befassen. Aber das wäre dann eine ganz neue Folge.
Ja, das können wir machen.
Lass uns noch mal bei diesem Aspekt bleiben, dass Enkidu, der Freund Uruks, aus Lehm geschaffen wird. Das hört sich ja allzu bekannt an. Bibel und Koran haben auch diese Lehmerzählung.
Ja, ich finde auch, diese Geschichte zeigt, wie tief verwurzelt die Idee ist, dass der Mensch aus der Erde hervorgeht. Der Koran beschreibt den Menschen als aus Ton geschaffen, dem Gott seinen Geist eingehaucht hat. Darüber haben wir uns mit Professor Muhannad Khorshid unterhalten. Er ist Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Wir wollten zunächst wissen, welche symbolische Bedeutung diese beiden Aspekte, der Lehm und der Hauch, in der islamischen Theologie haben.
Die Rede des Korans davon, dass der Mensch aus Ton, aus Erde erschaffen wurde, daran soll erinnert werden, also dass der Mensch nicht überheblich sein soll, sondern immer demütig, immer so wie wir im übertragenen Sinne sagen, auf dem Boden bleiben soll. Der Mensch kommt aus der Erde und kehrt in die Erde zurück, da wird er auch begraben, um daran zu erinnern, der Mensch ist nur temporär in dieser Welt, er soll das Beste daraus machen. Er soll sich einsetzen für das Gute und nicht überheblich sein, weil er einfach aus dieser einfachen Materie erschaffen wurde, die allerdings dadurch, dass Gott von seinem Geist in diese Materie, in diese Erde oder in diesen Ton eingehaucht hat, ist etwas fast Heiliges geworden, warum der Mensch, und damit begründen auch muslimische Gelehrte die Unantastbarkeit menschlicher Würde, indem sie sagen, Gott hat von seinem Geist in den Menschen eingehaucht und deshalb ist etwas Göttliches im Menschen drinnen.
Wie könnte denn die islamische Schöpfungsgeschichte in Zukunft dazu beitragen, Brücken zwischen Wissenschaft, Glaube und Kultur zu schlagen?
Es ist immer Frage der Interpretation, wie man die Schöpfungsgeschichte interpretiert. Wir haben noch immer starke Strömungen in der Islamisch, die meinen, es ist alles von Gott unmittelbar erschaffen und deshalb lehnt man die Auseinandersetzung mit Erkenntnissen der Wissenschaft ab. Und wenn man den Islam oder Koran gerade so interpretiert, da hat man Schwierigkeit hier eine Brücke zu schlagen zwischen Religion und Wissenschaft. Aber andere Interpretationen des Korans, die davon ausgehen, dass auch wenn der Koran von Schöpfung, von unmittelbarer Schöpfung durch Gott reden, dass Gott nach Gesetzmäßigkeiten erschafft. Das heißt, nach Gesetzen, die wir in der Wissenschaft studieren können, die wir analysieren können, zu denen wir Zugang haben. Und somit hat man eine Brücke zwischen einer Vorstellung Schöpfung auf der einen Seite und zugleich nicht als Gegensatz, sondern zugleich auch einen wissenschaftlichen Zugang, diese Schöpfung zu verstehen. Das heißt, Gott selbst ist wie ein Wissenschaftler, der handelt nicht einfach der Wissenschaft ignorant gegenüber, sondern entsprechend Gesetzmäßigkeiten, die die Wissenschaft erörtern kann. Und somit hat man beide unter einem Dach. Und das ermutigt dann Muslime als Teil ihres Glaubens, also Teil der Glaubenspraxis, dass sie sich wissenschaftlich mit Fragen der Entstehung der Welt, mit Bewahrung der Welt, mit Umweltschutz, mit Fragen auch Klimaschutz auch auseinandersetzen, Nachhaltigkeit und vieles mehr, nicht als etwas Pragmatisches, sondern als Teil der islamischen Praxis und Teil des Glaubens auch.
Soweit Professor Muhannad Khorshid, Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster.
Das klingt noch so ein bisschen nach in mir, Bita, der Lehm und der Hauch. Und da ist mir eingefallen, dass Professor Rösel auch vom Hauch gesprochen hatte, und zwar in Bezug auf das Alte Testament. Denn dieser Gotteshauch ist ein sehr spannender Begriff, der auch in den hebräischen Schriften ähnlich interpretiert wird wie der Hauch im Islam. Wir können mal kurz hören, was Professor Rösel dazu gesagt hat.
Also da ist ein Wort namens Neshama, das ist der Lebensatem. Vielleicht soll das sogar die Sprachfähigkeit des Menschen bedeuten, die ihm eingehaucht wird und von den Tieren unterscheidet. Und dann gibt es das Wort Ruach, das ist das, was üblicherweise mit Geist übersetzt wird. Und ein Ruach kann alles sein. Das kann also ein Wind sein, ein starker Ruach, der treibt eben die Schiffe an. Aber es kann auch ein leiser Windhauch sein und es kann eben Gottes Wirken sein. Und von daher ist es also ein Wort, das inhaltlich ganz schwer zu fassen ist. Also im Grunde ist es ein Wort, das verschlüsselt, dass Gottes Wirken da ist, aber nicht sichtbar ist. Mit dem Atmen hat es noch ein bisschen andere Bewandtnis, weil da ein weiteres Wort ins Spiel kommt, das üblicherweise mit Seele übersetzt wird. Im Hebräischen ist dieses Wort Seele zugleich das Wort für die Kehle. Also es gibt im Buch Jona zum Beispiel, als Jona in das Meer geworfen wird, da singt er in seinem Psalm, dass ihm das Wasser bis zur Nefesh, bis zur Kehle geht. Und damit ist natürlich sein gesamtes Leben, also die Seele, dann auch bedroht. Das hebräische Wort für Seele, für Kehle, Atem, das ist eben zugleich die Lebenskraft und damit tatsächlich ganz nah dran an dem, was wir mit Ruach, also dem Wind, dem Atem oder so in Verbindung bringen würden.
Der Atem als etwas Göttliches, Lebensspendendes. Vielleicht kann man so den Gedanken hinter den unterschiedlichen Erzählungen deuten.
Und die Idee, dass der Geist oder der Hauch tatsächlich auch in allem wirkt, ist ja eine Idee, die der islamischen Vorstellung gar nicht so fremd ist. Vielleicht kann man das in einem Bild darstellen, dass man sagt, es ist die Idee, dass Gott vielleicht wie der Wind unsichtbar wirkt, aber dennoch erkennt man es daran, dass eben sich dann Dinge im Wind bewegen.
Ja, und dann ist da im Islam noch die Rolle des Menschen als Khalifa, als Statthalter Gottes. Es ist nicht nur eine Geschichte über den Ursprung, sondern auch über Verantwortung und unsere Beziehung zur Schöpfung. Das finde ich unglaublich aktuell, besonders in Zeiten wie diesen, wo Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit ja immer wichtiger werden.
Absolut. Und das ist wahrscheinlich schon wieder ein Thema, das wir gerne mal vertiefen könnten. Wie weit hat die religiöse Überzeugung eigentlich Einfluss auf die Haltung zur Natur und den Schutz der Natur? Bita, du konntest über diesen Aspekt der Schöpfungsgeschichte im Koran mit Mira Sievers sprechen. Sie ist Professorin an der Universität Hamburg und leitet dort das Institut für islamische Theologie.
Ja, und ich habe Mira Sievers zunächst gefragt, was diese Rolle als Khalifa, also des Statthalter Gottes auf Erden im Kontext der Schöpfungsgeschichte überhaupt bedeutet und welche Verantwortung der Mensch dadurch seiner Umwelt gegenüber trägt.
Ja, also das Wort im Koran lautet Khalifa, das kennen wir ja vom deutschen Wort Kalif. Der Kalif ist dann ja das Oberhaupt der muslimischen Gemeinde, das ist dann vor allem als historischer Begriff bekannt. In dem koranischen Sinne wird darunter normalerweise der Statthalter Gottes auf Erden verstanden. Der Begriff steht in der zweiten Sure, Sure 2, Vers 30. Das ist relativ zu Beginn des Korans. Chronologisch aber ist es nicht einer der ältesten Verse, sondern gehört im Gegenteil in die medinensische Zeit. Und das ist eigentlich sehr wichtig, um diesen Begriff zu verstehen, weil der Begriff in gewisser Weise ein Problem auflöst, was sich in den älteren Suren ergeben hatte. Der Mensch ist im Koran nicht immer eine rein positive Figur, sondern wird durchaus kritisch gesehen. Der Mensch ist häufig ungeduldig, er ist nicht dankbar genug gegenüber Gott. Und deswegen stellt sich die Frage, wie geht diese Charakterisierung des Menschen auf der einen Seite mit der Tatsache zusammen, dass Gott dann dem Menschen so eine große Ehrung zuteil werden lässt. Und in gewisser Weise könnte man sagen, der Khalifa-Begriff, das Konzept des Menschen als Statthalter auf Erden, löst dieses Problem auf, weil eben der Mensch sich als ein mit Freiheit begabtes Wesen herausstellt, welches in der Lage ist, sich in einer Weise zu verhalten, wie es kein anderes Geschöpf auf der Erde kann. Deswegen würde ich sagen, ist es doch ein ganz zentrales Konzept, welches ja vor allem mit Verantwortung einhergeht.
Inwiefern kann denn die islamische Schöpfungsgeschichte als Brücke im interreligiösen Dialog dienen, etwa mit dem Christentum oder Judentum?
Die Schöpfungserzählung gehört zwischen Judentum, Christentum und Islam zum geteilten Erbe und eignet sich dann sozusagen über die Gemeinsamkeit als Brücke oder als verbindendes Element. Ich würde, wenn man die Schöpfungserzählung zentral sieht, den Punkt eher woanders sehen, und zwar in dem schon angesprochenen Thema der Verantwortung. Also wenn man sagt, man erkennt in der Schöpfungserzählung etwas Zentrales im Hinblick auf die Verantwortung des Menschen, dann kann das dazu führen, dass man überlegt, wie kann man mit anderen Menschen, mit andersgläubigen Menschen auch zusammen produktiv auf der Erde wirken und der geteilten Verantwortung gerecht werden. Und ein zweites Element, was mir sehr zentral erscheint in der Schöpfungserzählung, ist der Glaube daran, und das würde ich schon auch als ein spezifisch koranisches Element verstehen, der Glaube daran, dass alle Menschen gleich sind. Also das heißt, wenn Sie so wollen, ein moralischer Universalismus, der darin angelegt ist, dass wir sagen können, also die Menschen sind alle erst einmal Menschen, es gibt keine besseren und schlechteren Menschen, sondern es gibt Unterschiede in den Taten der Menschen.
Wie wichtig ist denn der Glaube an die Schöpfungsgeschichte für Musliminnen und Muslime heute? Bei den sogenannten Kreationisten im Christentum wird ja tatsächlich bis heute nicht an die Evolutionslehre geglaubt, sondern an das, was in der Bibel steht. Gibt es so eine Interpretation auch im Islam?
Also grundsätzlich würde ich sagen, ist der Glaube an die Schöpfungserzählung zentral für den Islam. Also die Vorstellung, dass Gott der Schöpfer der Welt ist, ist zumindest jetzt in der Tradition der islamischen systematischen Theologie, der Kalam-Tradition, ganz am Anfang ein zentraler Glaubensinhalt, den man argumentieren möchte. Also es geht darum, dass ein Schöpfer existiert, durchaus auch gegen die Vorstellung, dass es gar keine Schöpfung gibt. Aber die Frage ist natürlich, wie interpretiert man das? Und wenn man jetzt über die Frage der Evolutionslehre auf die Schöpfung schaut, stellt sich die Frage, versteht man den Koran als eine Art naturwissenschaftliches Buch oder versteht man den Koran als ein Buch der Rechtleitung? Und da würde ich sagen, liegt der theologische Fokus auch im Mainstream sicherlich darauf, den Koran als ein Buch der Rechtleitung zu verstehen, als eine Offenbarung, die die Menschen natürlich brauchen, aber die Menschen nicht benötigen, vor allem, um eben naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu haben. Interessant in dem Zusammenhang ist es auch, sich zu beschäftigen mit der Rezeption der Evolutionstheorie von Darwin in der arabischen Welt zum Beispiel seit dem 19. Jahrhundert, wo man sieht, dass es durchaus ein großes Interesse gibt an dieser neuen Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert und das gar nicht in allen Fällen als ein großer Widerspruch gesehen wird zu koranischen Aussagen über die Schöpfung. Dann kreationistische Strömungen gibt es aber auch im Islam. Die stehen aber häufig interessanterweise unter dem Einfluss von Kreationismus aus den USA. Also der Vorstellung, dass eben ein Gottesglaube, ein Schöpfungsglaube eigentlich mit Darwin nicht einhergeht. Und deswegen gibt es durchaus auch in arabischen Staaten, in Lehrplänen, die Situation, dass eben die Schöpfungstheorie weitestgehend ausgeklammert wird.
Das finde ich ja besonders spannend, dass die US-amerikanischen Kreationisten, die ja mit der Bibel argumentieren, diese Weltsicht auf den Koran, den Islam, übertragen haben. Denn über Jahrhunderte hinweg galt der Islam als eine Religion, die vor allem die Naturwissenschaft förderte und in der Kultur islamisch geprägter Länder bis hin zum Maurischen Reich im heutigen Spanien war Wissenschaft, Mathematik, Astronomie ja ein sehr hohes Gut.
Insofern überrascht es ja eigentlich auch nicht, dass der unbedingte Glaube an die koranische Schöpfung etwas Neues ist und nicht wirklich in einer Tradition steht.
Wenn man sich mit dem großen Themenfeld der Schöpfungsgeschichten beschäftigt, dann stellt man ja fest, dass man auch auf die gesellschaftliche Situation zur Zeit der Niederschrift Rückschlüsse ziehen kann. Zum Beispiel wurde ein Teil der Genesis von jüdischen Gelehrten und Priestern im Exil verfasst und der Wunsch nach einer stabilen Ordnung scheint in dieser Situation ja umso verständlicher. Auch der Wunsch, Stammbäume aufzuschreiben, was ja dann auch in die Genesis einfließt. Ich habe Frau Professor Sievers auch gefragt, ob man solche Rückschlüsse auch bei den Texten im Koran ziehen kann.
Erst einmal muss man sagen, dass der Koran in einem viel kürzeren Zeitraum entstanden ist als die biblischen Texte. Also wir gehen davon aus, dass der Koran zwischen dem Jahr 610 und 632 nach christlicher oder allgemeiner Zeitrechnung entstanden ist. Der Großteil der koranischen Schöpfungstheologie geht auf die mekkanischen Suren zurück. Aber gerade das Konzept der Statthalterschaft, also das Konzept des Menschen als Khalifa auf der Erde, ist ein Konzept, was ganz zu Beginn der medinensischen Suren entstanden ist, in Sure 2. Das heißt, wenn man jetzt sich vor Augen führt, was denn die Erlebnisse, die Ereignisse in der Gemeinde des Propheten Mohammed waren, dann müssen wir sehen, dass es ja eine Auswanderung gab von Mekka nach Medina. In Mekka hatten wir es mit einer Situation nach den islamischen Quellen, die mit durch Unterdrückung charakterisiert war, zu tun. Und dann in Medina entstand ein neues Gemeinwesen. Die Tatsache, dass die Vorstellung, dass der Mensch und dass auch Adam ein Statthalter auf Erden ist, dass dieses Konzept zu Beginn der medinensischen Suren entstanden ist, ist ganz gewiss kein Zufall. Sondern es ist, wenn man so will, ein neues Selbstbewusstsein der Gemeinde des Propheten, welches sich in Medina entwickelt, welches auch ein Bewusstsein dessen widerspiegelt, dass man eine Verantwortung trägt, das Gemeinwesen zu organisieren. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es Verbindungen gibt zwischen den Aussagen über die koranische Schöpfungstheologie und den Ereignissen in der Gemeinde des Propheten.
Welche ethischen Botschaften lassen sich denn aus der islamischen Schöpfungsgeschichte ableiten, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit der Umwelt und der Natur?
Also die naheliegende Antwort wäre sicherlich, ja, die Bewahrung der Schöpfung ist ja etwas Wichtiges. Und es gibt durchaus auch muslimische Ansätze, die versuchen, auf diese Art und Weise zu argumentieren. Mir persönlich wäre es wichtig zu sagen, dass eigentlich die koranischen Schöpfungserzählungen natürlich überhaupt nicht im Hintergrund die Situation einer weitgehenden Umweltzerstörung durch menschliche Einflussnahme haben, so wie wir das in unserer Gegenwart heute sehen. Das heißt also, Koranverse werden üblicherweise nicht direkt auf Phänomene wie Klimawandel oder Ähnliches Antworten geben können. Aber die Vorstellung, dass eben im Rahmen der Schöpfung dem Menschen eine besondere Verantwortung zuteil wird, die eben anderen Geschöpfen nicht zuteil wird, das erscheint mir doch etwas sehr Wichtiges zu sein. Also die Tatsache, dass eben, um ein Beispiel zu geben, Kühe beispielsweise, von Menschen gemolken werden oder geschlachtet werden, setzt uns eben in ein ganz anderes Verhältnis zu diesen Tieren, als diese Tiere gegenüber uns haben. Und dementsprechend kann man aus der Schöpfungstheologie im Islam, denke ich, eher ein Bewusstsein für die Verantwortung ableiten. Und was dann die Verantwortung im Konkreten bedeutet, das werden wir eher durch unser eigenes vernünftiges Denken erkennen müssen und können es nicht direkt aus dem Koran ablesen.
Wenn Sie die Schöpfungsgeschichte des Islam in einem Satz zusammenfassen müssten, was wäre Ihre wichtigste Botschaft?
Also die Vorstellung, dass Gott der Schöpfer der Welt ist und dass dies ganz grundsätzlich bestimmt, welchen Sinn menschliches Leben hat, das scheint mir schon von zentraler Bedeutung für einen muslimischen Blick auf das Selbst und die Welt zu sein.
Sagt Mira Sivas, sie ist Professorin an der Universität Hamburg und leitet das Institut für islamische Theologie.
Peter, findest du auch, dass man die Schöpfungsgeschichten aus Bibel und Koran vielleicht subsumieren könnte mit den Worten, die Schöpfung beinhaltet immer auch im religiösen Sinne, unsere Verantwortung als Menschen? Und ich habe mir gedacht, vielleicht dienen diese Erzählungen ja auch dazu, uns einfach immer wieder an diese Verantwortung zu erinnern, also mal abgesehen von dem religiösen Kontext.
Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich finde ja, dass die Schöpfungsgeschichte im Islam eine Erzählung voller Schönheit und Tiefe ist. Sie zeigt die Harmonie der Welt, die Weisheit Gottes und die besondere Verantwortung des Menschen. Vielleicht ist die wichtigste Botschaft, Schöpfung ist ein fortlaufender Prozess, an dem wir als Menschen aktiv teilhaben sollten. Martina, hast du noch einen abschließenden Gedanken?
Also ich bin erstmal gespannt, ob die weiteren Schöpfungsgeschichten, die wir ja noch erforschen wollen, vielleicht dann auch wieder auf diese Verantwortung des Menschen für seine Umwelt hinauslaufen. Kann natürlich auch sein, dass ich das nur hineininterpretiere oder besonderen Fokus darauf lege, weil es einfach im Moment so ein aktuelles Thema ist. Umwelt, Klima, globale Erwärmung. Das könnte natürlich auch sein, dass ich das wirklich nur so den Fokus darauf habe. Ich nehme aus der Schöpfung im Islam auf jeden Fall auch mit, dass da sehr deutlich gemacht wird, dass der hier beschriebene Schöpfergott mit dem Erschaffen nie aufhört und nie aufgehört hat und in allem weiterwirkt. Das finde ich einen schönen und auch berührenden Gedanken.
Also dem kann ich mir nur anschließen. Das ist schon, ja, unglaublich, ne? Dass man denkt, dass die Welt weiter erschaffen wird,
ja,
und nie aufhört. Ja,
ja. Ja. Hat mir gefallen. Mhm. Und dann fangen wir gleich an mit der Recherche zur nächsten Schöpfungsgeschichte, oder?
Ja, das machen wir.
Für heute allerdings ist Vertikal Horizontal zu Ende.
Den Podcast über die Glaubens- und Gewissensfragen findet man online in der ARD-Audiothek und selbstverständlich auch unter ndr.de/info.
Für Anregungen, Hinweise und Kritik haben wir wie immer eine Mailadresse, vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Und am Mikrofon verabschieden sich Martina Kothe
und Bita Schaffinia.
Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.